Ja, hallo, es ist soweit. Ich starte hiermit eine neue Reihe, eine etwas kleinere wahrscheinlich, die ich in auch sehr unregelmäßigen Abständen dann rausbringen werde. Aber ich wollte mir einmal dediziert Konsolen vornehmen und einen kleinen Rückblick dazu machen. Also natürlich nochmal bezogen auf so ein paar Daten dazu, was so allgemein passiert ist, aber auch natürlich nochmal so meine persönlichen Eindrücke und auch Erfahrungen damit. Das gehört, glaube ich, alles so ein bisschen dazu. Und ich begrüße alle, die vielleicht von dem Beitrag auf dem Speckobstler-Kanal hinzugekommen sind, wo ich über den GameCube gesprochen habe. Falls ihr euch jetzt hier auf Patreon wundert, welcher GameCube-Beitrag, der kommt später noch. Das heißt, das hier ist der Start, aber dann könnt ihr euch das dann demnächst auch ansehen. Ich werde aber wahrscheinlich die meisten zukünftigen davon auch hier auf dem Patreon eher rausbringen. Einfach auch so als weiteres Dankeschön für eure großartige Unterstützung. Kann aber sein, dass zwischendurch auch mal welche auf dem Speckobstler-Kanal erscheinen. Das heißt, wenn ihr nur hier bei Patreon irgendwie hauptsächlich seid, auch am besten den einfach mal abonnieren. Da kriegt ihr natürlich dann sowieso noch mehr Sachen von mir zu sehen. Aber ja, die PlayStation 2 habe ich mir gedacht, das ist eine hervorragende Konsole, um damit anzufangen. Wenn ich jetzt sage, Björn, was ist denn deine Lieblingskonsole? Dann würde ich wahrscheinlich den GameCube nehmen. So aus der kompletten Nostalgie heraus, weil es für mich auch, glaube ich, mit so ein bisschen das prägsamste Erlebnis war. Das war so die erste Konsole, die ich mir selber gekauft habe. Es war in den sehr bildenden Jugendjahren, so mit 12, 13, 14, 15, wo ich so hauptsächlich die Konsole eben auch gespielt habe, hatte mit die meisten Erfahrungen, was so viele Titel anbelangten, auch Multiplayer-Erfahrungen, sei es jetzt irgendwie Melee oder Timesplitters, Nightfire, sehr viele Erlebnisse auf jeden Fall mit dabei. Aber wenn ich jetzt sagen müsste, was ist denn so die beste Konsole eigentlich? Beziehungsweise, hey Björn, du hättest jetzt eine Konsole, die du dir aussuchen kannst. Und du darfst auf die komplette Spielbibliothek zugreifen, aber du darfst dir nur eine Konsole aussuchen. Das ist dann irgendwie die für den Rest deines Lebens oder für die einsame Insel oder für die Reise auf den Mars oder nach der Apokalypse, wenn du in deinem Bunker geschützt vor dem ganzen Playbus hängst, dann würde ich die PS2 nehmen. Und das ist nicht mal wirklich schwer, so vielleicht noch überlegen, nehme ich vielleicht doch noch die Xbox 360, weil da so viel drauf ist. Aber nach dem Weltuntergang sind mir Achievements dann sowieso egal wahrscheinlich. Und die PS2 hat einfach die gigantischste Spielbibliothek, die nicht nur aus Müll besteht von irgendwelchen Steam-Veröffentlichungen oder sei es jetzt App Store oder so, sondern wenn wir von Retail-Releases angehen, Spiele, die in der Verpackung im Laden stehen, dann schlägt nichts die PS2. Also sowohl von der Menge als auch von der übergreifenden Qualität und der unterschiedlichen Art von Spielen. Also bis zur PS2 und wahrscheinlich auch seitdem hat man keine Konsole mehr gehabt, die so mit allem beliefert wurde. Wirklich durchgehend. Eine Konsole, die nicht nur von den größten Hits in verschiedenen Genres bereichert wurde, sondern auch die nischigsten, interessantesten, experimentellsten Titel bekommen hat aus einer Zeit, wo sowohl Japan stark beballert hat, als auch im westlichen Bereich die Erfahrungen sehr stark gewachsen sind. Und das war so gerade im Umbruch. Das war so der Zeitpunkt, wo die Spielverkäufe, ja, okay, der Westen holt langsam auf oder beziehungsweise die Welt außerhalb Japans holt langsam auf, es gleicht sich aus und dann hat natürlich den Rest der Welt auf einmal einen größeren Anteil an Spielverkäufen ausgemacht, aber so die sechste Konsolengeneration war da eben so dieser Umbruch, dieser Mittelpunkt und ich glaube auch für vieles so, vielleicht auch aus der verklärten Nostalgie heraus ein Höhepunkt. Das war noch eine Konsolengeneration, da konnten experimentelle Titel mit dem damaligen AAA-Budget finanziert werden. Dass da sehr viele experimentelle, interessante Sachen draufgekommen sind, die auch noch von Teams gemacht werden konnten, die unter 100 Leute waren. Und das war natürlich dann mit dem Umsprung auf die siebte und dem HD-Zeitalter irgendwann nicht mehr möglich, weil einfach da der Arbeitsaufwand generell zu hoch war. Und dafür schätze ich diese Generation allgemein. Und nichts sagt die sechste Konsolengeneration mehr aus wie die PlayStation 2. Nichts ist mehr die frühen 2000er als die PlayStation 2. Und die kam ja auch direkt Anfang der 2000er auf den Markt. In Japan natürlich damals noch wesentlich früher. Das war noch eine Zeit, wo Konsolen, in dem Fall eben eine japanische Konsole, auch zuerst auf dem heimischen Markt eben rauskam. Das heißt, die PlayStation 2 wurde im März
2002 veröffentlicht, 4. März, um genau zu sein. Kam dann danach im 26. Oktober erstmal nach Nordamerika und dann aber auch am 24. November 2000 zu uns und ich glaube ein paar Tage später auch nach Australien. Aber trotzdem, es waren immer noch mehr als ein halbes Jahr Unterschied zu uns. Also es waren immer noch gute 8 Monate, die wir auf das gute Ding warten mussten, haben natürlich auch ein bisschen mehr an Launch-Titeln da drin gehabt, obwohl, und da gehe ich gleich nochmal drauf ein, der Start, wie bei eigentlich fast allen Konsolen, immer so ein bisschen noch mau müde war. Aber 24. November bei uns, das Ding ist damals, glaube ich, mit 800 D-Mark, lass mich mal kurz nachgucken, 869 D-Mark gestartet, wurde, soweit ich mich erinnern kann, auch relativ bald ein bisschen gesenkt. Ich hatte auf jeden Fall aus meiner Erfahrung immer so diese 800 D-Mark-Grenze im Kopf. Ich meine, der Preis ist ja immer weiter gefallen. Das war ja gegen Ende der Laufzeit. Ich meine, die wurde ja noch bis 2013 war es, glaube ich, wurde sie produziert. Ich glaube, der offizielle Release-Zeitraum der Produktion war, glaube ich, wirklich so irgendwann in den 2010ern auf jeden Fall wurden die noch produziert. Und da weiß ich noch, dass selbst als ich im GameStop 2008 gearbeitet habe, da haben wir noch neue PS2, also in dem Fall dann die Slim natürlich, die Hardware-Revision, die 2004 rauskam, die haben wir dann für 99 Euro oder so rum verkauft. Aber das war ein High-End-Gerät, was da rauskam. Und vor allem, die PlayStation 2 ist die meistverkaufte Konsole aller Zeiten mit so knapp 155 Millionen verkauften Einheiten. Und da gibt es ein paar Faktoren, die auf jeden Fall dazugehören. Das ist einmal natürlich die Startposition, die PS2 hatte. Auf dem Rücken, wenn man so den Staffellauf dann nimmt, dann kommt die PlayStation 1 mit aber gewaltigem Abstand als erste aus der 5. Konsolengeneration ins Ziel rein, lässt ganz weit hinter sich den N64 und ganz weiter nochmal dahinter den Saturn zurück. Die PS1 war die Mainstream, die Konsole der 90er. Das war das Ding neu etabliert, endlich mit CD als Träger, weltweit super erfolgreich, viele, viele Marken eben mit hochgezogen. Wir hatten den Wechsel von Square, die rübergegangen sind von Nintendo zu PlayStation, was auch nochmal viel beigetragen hat. Sony, die selber auch sehr, sehr viel in die eigenen Produkte investiert haben, in eigene Studios, auch den Aufbau bei Japan Studios, was ja ein bisschen schade ist, jetzt mit dabei. Aber auf dem Rücken davon jetzt die PS2, das ist so, oh mein Gott, wir kriegen jetzt den Nachfolger dazu. Eine Konsole, die wirklich eine 2 im Namen hat. Das ist nicht einfach nur der Super Nintendo, jetzt der statt dem Sega Mega Drive, den Sega Saturn, N64, sonst was. Nein, es ist einfach die PlayStation fucking 2. Das ist so eine einfache Namensgebung, aber glaube ich auch nochmal einen sehr starken Effekt mit dabei gehabt. Zusätzlich dazu, zwar nicht als erste gestartet, der Dreamcast kam zuvor, vor allem in Japan, ich glaube schon 98, in der restlichen Welt dann eben auch 99, aber Sega hatte generell jetzt vor allem in Europa einfach kaum oder auch in Nordamerika nicht mehr so ein großes Standbein, wie das noch in den 90ern irgendwie so der Fall war. Das heißt, für viele und auch für mich damals, das war die erste Next-Gen-Konsole in Anführungszeichen der 6. Konsolengeneration, die ich mitbekommen habe, wirklich. Das war so das große neue Ding, was man irgendwie haben wollte. Ich selber habe die PS2 erst ein paar Jahre später, 2003 im Sommer zu meinem Geburtstag, habe ich mir die gekauft von Geld. Davor das Jahr hatte ich mir den GameCube geholt als erste Konsole der Generation. Aber das war trotzdem so ein Event-Ding. Ne? Und dazu kam dann nochmal die Tatsache, dass sie einen DVD-Player hatte. Und DVD war zu dem Zeitpunkt noch super neu. Ich finde das ganz interessant, zurückblickend zu wirken, dass DVD 2000 noch dieses super neue Medium war und wir davor keine, jetzt sagen wir mal, Laserdisc ausgeschlossen, keine, also sagen wir mal, praktische Disc-Formate irgendwie mit dabei hatten. Und auf einmal hatten wir DVD. Und wenn man dann weiterguckt, dann hatten wir schon 2006 hatten wir schon Blu-ray. Das heißt, die DVD war eigentlich nur eine relativ von allen Disc-Medien nur relativ kurz am Markt. Klar, die gibt's immer noch, aber die dominante Fassung war sie relativ kurz, wenn man das auch gerade mit VHS oder so vergleicht. Trotzdem, das war ein Kaufargument für viele, zu sagen, hey, ich habe hier die Konsole und die ist ein DVD-Player und die ist sogar günstiger als die DVD-Player, die teilweise auf dem Markt rausgekommen sind. Und es kann nativ jedes einzelne PlayStation 1 Spiel spielen. Man braucht zwar noch die Hardware dafür, also man brauchte zwar noch einen Controller davon und ich weiß nicht, ich glaube Controller konnte man, glaube ich, den PS2-Controller benutzen. Bin ich nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es brauchte, glaube ich, auf jeden Fall Bestimmte, die das unterstützt haben. Und die alte Memory Card, die brauchte man auf jeden Fall. Man konnte keine PlayStation 2 Memory Card für PlayStation 1 Spiele benutzen. Aber ansonsten war das Ding vollkommen abwärtskompatibel. Und das ist einfach ein Riesen, also gerade zu der Zeit, das kannte man ja auch gar nicht. Dass ich sagen kann, ich kann meine bestehende Bibliothek mitnehmen, ich kann jetzt DVDs drauf gucken. Es ist sowieso das coole neue Ding. Es ist das erste, was rausgekommen ist. Das Design passt genau in dieses Zeitalter rein. Also in dem Fall alles richtig gemacht. Von der Marktpositionierung her. Vielleicht der Preis auch damals schon sehr, sehr hoch. Aber man konnte es sich erlauben. Das sind natürlich alles so Sachen, die, ne, man merkt vielleicht so, wenn man vorausschaut. Das sind sehr viele Dinge, die Sony auch mit der PS3 dann wiederholen wollte. Die da aber zu dem Zeitpunkt nicht mehr so ganz funktioniert haben, auf jeden Fall. Ich nehme auch mal an, dass wahrscheinlich auch so Tatsachen wie die Raubkopie auch noch ein bisschen dazu beigetragen haben, dass es erfolgreich war. Das war bei mir auch so. Der Grund, warum ich mir überhaupt eine PlayStation 2 holen durfte, war die Tatsache, dass mein Onkel mir einen Modchip einbauen konnte. Das ist relativ einfacher im Gegensatz zu den anderen Konsolen. Aber trotzdem hat das ja auch dann Konsolen verkauft und ich habe ja trotzdem genug andere Spiele nebenbei geholt, neben den Raubkopien, die ich bekommen habe. Und die Langlebigkeit, wenn man das jetzt mal an die Rückseite dran stellt, ist die Hardware-Revision auf jeden Fall gewesen, die PlayStation 2 Slim, die dafür super geeignet war und sich dann auch leicht produzieren lassen konnte, der Preis, der mega gesenkt wurde und dass dann auch Software-Unterstützung kam, plus nochmal die Tatsache, dass dann die PlayStation in den späteren Jahren anderen Nutzen hatte. Ich weiß noch zum Beispiel 2008, wir hatten im GameStop ein eigenes Regal für SingStar. Wir hatten ein eigenes Regal nur für SingStar. Das war so beliebt, dass sich Leute teilweise später immer noch eine PlayStation 2 nur für so eine Karaoke-Maschine immer noch gekauft haben. Auch die Zeit, als iToy rauskam, ne, wenn wir jetzt von Bewegungssteuerung reden, dass die Wii so erfolgreich gemacht hat. iToy war super erfolgreich auf der PlayStation 2 schon. Also da gab es auch immer so Bewegungen, wo das Ganze sich so ein bisschen neu erfunden hat. Und dann war es natürlich die Tatsache, dass Sony andere Märkte längere Zeit beliefern konnte. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo schon die 7. Konsolengeneration raus war, dass dann in so Ländern wie gerade in Brasilien, wo natürlich dann auch, genau wie hier, vor allem so ein Spiel wie ein FIFA mega erfolgreich ist. Das heißt deswegen, das ist auch der Hauptgrund, warum es noch, ich glaube bis FIFA 13 oder so, war das letzte PlayStation 2 Spiel, was offiziell veröffentlicht wurde. Weswegen das eben auch noch so erfolgreich war. Aber das ist so der generelle Grund, warum die Konsole so erfolgreich war. Das waren natürlich auch noch die guten Beziehungen, die Sony geführt hatte von der PlayStation 1-Zeit, dass auch hier wieder Square erstmal weitergemacht hat. Das große nächste Final Fantasy wurde exklusiv für die PlayStation 2 entwickelt. Von vielen anderen Serien eben auch. Im heimischen Markt hat es das eben auch geholfen, dass Sony so erfolgreich war. Und dann, wenn sich eben kleinere Studios dafür entschieden haben, weil das war früher, möchte man vielleicht meinen, dass da viel eingekauft wurde oder sich das nur oder so leicht rentiert hat, dass es deswegen so viele Exklusivspiele gab, im Gegensatz zu heute oder im Gegensatz auch dann zu später der 7. Konsolengeneration schon, wo viel mehr Multiplattform-Spiele eben rausgekommen sind. Und das war damals einfach der Fall A, weil es auch schwieriger war, Multiplattform-Titel zu machen. Also die Portierung davon hatte durch die noch deutlich unterschiedliche Hardware zwischen den ganzen Konsolen mehr Zeit beansprucht. Und ja, natürlich eben auch, dass es sich dann teilweise schon gelohnt hat, nur für ein System das Spiel eben rauszubringen. Und dann hat man seine Millionen verkaufte Einheiten gehabt und das war zu dem damaligen Zeitpunkt etwas, wo sich die Entwicklungskosten mehr als nur wieder rentiert hatten mit dabei. Also das hat der ganzen Konsole auch in dem Umfeld definitiv geholfen. Jetzt will ich aber mal gerade so ein bisschen auf das Launchline abgehen. In Japan war das natürlich noch deutlich ein bisschen geringer. Bei uns, als es in Europa rauskam, das meiste davon waren wirklich so Titel, die man heutzutage vielleicht gar nicht mehr wahrnimmt. Das waren natürlich auch die ganzen Sportspiele, ne? In FIFA, in Madden haben wir gekriegt, irgendwelche sonstigen Kram. Auch so kleinere Sachen, die mit dabei waren, irgendwie jetzt ein Summoner oder ein, was ist hier, Ready to Rumble und so ein Kram. Es waren ein paar experimentelle Sachen mit dabei. Also gerade das Spiel, was ich mir wünschte, dass mehr Leute es kennen würden, ist Fantavision, was ein Rhythm-Game ist, in dem Raketen hochgeschossen werden und man die dann in einem Rhythmus oder beziehungsweise bevor die so einen gewissen Punkt auf der Karte erreichen, dann durch die Tasten aktivieren muss. Die haben dann eben die Farben der Face-Buttons, die man drücken muss. Das ist hervorragend. Das erste SSX ist auch zum Launch der Konsole mit rausgekommen, was für damalige Verhältnisse eben auch ein fantastisches Snowboard-Spiel war, gerade so die leichte Übertriebenheit. Ich glaube, für viele war es, das war das Spiel, was ich am ehesten mitbekommen habe, war Tekken Tag Tournament. Als jemand, der auch ein großer Fan von Tekken 3 war, als mein komplettes Umfeld kannte Tekken. Ich glaube, hier generell auch bei uns in Deutschland ist Tekken 3 eines der großen, wichtigen popkulturellen Spiele aus den 90ern. Das kennt man einfach, das haben selbst Leute, die keine Videospiele gespielt haben oder heutzutage keine Videospiele mehr spielen, selbst die kennen noch Tekken 3. Und Tekken Tag Tournament damals zum Start, das neue große Ding zu haben, was zum Start der Konsole auf jeden Fall fantastisch aussah, war ein gutes Ding. Aber ansonsten sind es jetzt nicht so das erste Timesplitters ist ein interessantes Spiel, aber auch das wurde erst mit Timesplitters 2 wirklich zu dem großartigen Shooter, den es dann nachher eben war. Man hatte so Portierungen von Gradius 3 und 4 mit dabei, irgendwelche anderen, Donald Duck, Quack Attack oder Rayman Revolution gab es so Dinge. Aber auch bei der PlayStation 2, das war damals schon, wir haben einen großen Kram an Spielen eben bekommen, aber erst in den darauffolgenden ersten 2 Jahren kam vielen raus. Der Vorteil bei der PS2 war, dass aber schon 2001 dann die ganz großen Kracher mit dabei rauskamen, dass wir einen Final Fantasy X bekommen haben, dass wir einen Devil May Cry bekommen haben, dass wir einen Metal Gear Solid 2 mit da kommen haben. Das waren alles Spiele, die innerhalb der ersten 1 bis 2 Jahre nach Konsolenlaunch erschienen sind. Gigantische Meilensteine. Teilweise Genres mit neu erfunden. Die PlayStation 2 war ja auch mit die erste, also Dreamcast war natürlich die erste Heimkonsole, die einen Breitbandadapter dafür gab, dass du eben online spielen konntest, wie Phantasy Star Online als MMO. Aber ich glaube, die PS2 war das, was es so ein bisschen am Anfang popularisiert hat. Die es natürlich am besten gemacht hat, war zu der Zeit Xbox mit auch Xbox Live. Aber ich kenne auf jeden Fall viele Leute, die damals, ich konnte es nicht, weil Internetanschluss war. Und da eine Konsole dran anschließen, das habe ich auch erst gerade zur 360-Zeit mal so irgendwie hingekriegt auf meinem Dorf-Internet. Aber ich kenne zumindest und auch von der damaligen Zeit noch viele Leute, die über die PlayStation-Online-System Sachen wie Tony Hawk's Pro Skater 4 gespielt haben. Die SOCOM-Reihe, die darauf eben sehr beliebt wurde und von der ich ehrlich gesagt immer gedacht hätte, dass Sony sie mittlerweile mal wieder zurückbringen würde. Aber ja, das ist alles, was es auf dieser Konsole gab. Natürlich, das ist eine riesige JRPG-Konsole gewesen. Das war auch für mich hauptsächlich das, was mich da am ehesten dran gezogen hat, als jemand, der auf der PlayStation 1 zu einem fanatischen Final Fantasy Fan wurde. Und dann Final Fantasy X, das war das erste Spiel, was ich mir für die PlayStation 2 gekauft habe, was ich durchgesuchtet habe ohne Ende. Und dann habe ich mir natürlich auch Final Fantasy X 2 geholt. Ich habe mir Dragon Quest damals extra importiert, Dragon Quest 8, um die Demo von Final Fantasy 12 zu spielen. Und nachher habe ich die Demo nicht gespielt, sondern nur Dragon Quest 8 und habe mich da in das Spiel verliebt. Ein guter Kumpel hat mir Kingdom Hearts mal über die Herbstferien ausgeliehen. Weil eben auch, ich liebe Final Fantasy, ich liebe Disney-Filme, ich pack das beides zusammen. Oh mein Gott, ich habe eine lebenslange Obsession mit einer Serie, mit der ich mich heutzutage kaum noch identifiziere, außer 2,5 Spiele aus der Reihe. Hups, wie ist das denn passiert? Ach so, andere Serien wie Burnout bin ich da reingekommen mit Burnout Revenge, was auch neben Tony Hawk meinen Musikgeschmack sehr stark beeinflusst hat. Peripherie ist hinzugekommen. Das war die erste Konsole, für die ich mir jetzt, ich glaube beim GameCube gab es eben noch die Donkey Konga-Trommel, aber hier mal so die Guitar Hero Gitarre später zu holen. Das war auch so ein fundamentales popkulturelles Erlebnis mit dabei. Survival Horror ist auf der PlayStation 2 gigantisch gewesen dafür. GameCube hat dann das Resident Evil Remake gekriegt, Resident Evil 4 und so die Reihen, aber von allen anderen Entwicklern, die Horrorspiele gemacht haben, das war alles auf der PlayStation 2. Die komplette Horrorszene war auf der PlayStation 2 vorhanden, wenn man da irgendwie Interesse mit hatte. Alles, was Multiplattform rausgekommen ist, kam eigentlich auch immer für die PlayStation 2 raus. Da wurde man bei Multiplattform-Titeln eigentlich nie ausgelassen. Und ja, die Xbox-Version sah dann vielleicht ein bisschen schöner aus, aber zu dem Zeitpunkt war das dann irgendwie egal. Das heißt, wenn es Multiplayer hatte, dann habe ich mir das für den GameCube geholt, damit man es dann, wenn man es mit 4 Leuten spielen konnte, damit das eben einfacher war und keinen Adapter irgendwie brauchte. Und ansonsten dann eigentlich meistens eben dann schon für die PS2. Das sind dann auch so Titel wie SSX 3, die ich unendlich lange gespielt habe. Ich habe da auch dann endlich Serien wie wie Onimusha kennengelernt und habe mich da reinversetzt und eben auch lieben gelernt. Und wofür ich die PS2 jetzt vor allem heute noch sehr schätze, ist auch dieser riesige Fundus an japanischen Exklusivtiteln, weil da wurde so eine Fortführung gegeben von den, ne, auf der PlayStation 1 konnte man relativ günstig experimentelle Titel, die auch dann im Laden erschienen sind, was wir heute unter den ganzen Indies kennen, die so wow, wild und weird sind. Das wurde damals noch auf eine fucking CD gepresst und in den Laden reingestellt. Und das auf der PS2 auch. Da wurde auch die Simple 2000-Reihe, die ja auf der PS1 eigentlich gestartet ist mit der Simple 1500-Reihe, die eben, das ist der Yen-Preis gewesen, also die PS1-Version haben 1500, die PS2 später 2000 Yen gekostet und da ist das Ding durch die Decke, also nicht durch die Decke gegangen, aber war halt mega erfolgreich, dass wir über 100 davon irgendwie bekommen haben, wodurch auch mehrere Kult-Serien gestartet sind, so Onechan Bara ist da drauf gestartet, EDF, Earth fucking Defense Force, die ersten beiden Teile waren eben in der Reihe mit dabei, super viele andere experimentelle Sachen. Alles, was von Sony in Japan gepublished wurde. Ich habe hier auf dem Patreon auch schon einige in Lost in Translation da gesprochen, wie zum Beispiel Nachfolger von Vip Ribbon, der nur in Japan eben rausgekommen ist für die PlayStation 2. Dass Sony Spiele gepublished hat wie Chain Dive. Dass Sony Spiele gepublished hat wie Rule of Fucking Rose. Was natürlich in Europa dann von wem anders, also von 505 Games und dann teilweise eben auch gar nicht. Aber das waren alles Sony-Titel, dass man sogar versucht hat, irgendwie ein bisschen in die Nintendo-Richtung teilweise zu gehen und Serien wie Ape Escape dann weitergeführt hat auf der PS2. Und da gibt es eine so gigantische Liste. Ich kann irgendwie, oh, hier ist ein Spiel über Fotografie, hier ist ein Spiel über das Reisen auf dem Motorrad durch die Landschaft, hier ist ein wildes Horrorspiel aus einer 2D-Seitenperspektive, hier ist ein Horrorspiel, The Fear, habe ich auch ein Video zu gemacht, was ein Full-Motion-Video-Horror-Game ist, wo man sich wie in einem Dungeon-Crawler aus der Sicht eines Kameramanns bewegt. Die ganzen experimentellen Sachen, wir haben auch dann später auch dafür ein Mikrofon bekommen, wo es dann, klar, im Westen kennt man das hauptsächlich für SOCOM, aber in Japan gab es noch andere Titel, auch exklusive, die man damit spielen konnte. Und das ist eine bis heute, also die PS1 noch mit eingeschlossen mit dabei, aber bis heute ist das die Konsole, wo ich einfach online gehen kann. Ich klicke mich durch irgendeine Liste durch und auf einmal sehe ich ein Spiel, was ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen habe, was unvergleichbar mit irgendwelchen anderen Titeln ist. Und das ist trotzdem auf dieser Konsole mit erschienen und hatte auch so einen, das Ganze so einen Look geprägt. Ich weiß, dass Leute sich dann heutzutage, oh, das sieht aus wie ein PS2-Spiel, was sie dann zu Titeln sagen, die überhaupt nicht wie ein PS2-Spiel aussehen tatsächlich. Aber der Look davon ist so ein ganz eigener, klarer. Vor allem, wenn ich an die sehr technisch brillanten Titel denke, wie ein Silent Hill 2, Silent Hill 3 natürlich, einen Gran Turismo 4, Final Fantasy 12, Onimusha, Dawn of Dreams zum Beispiel. Das sind die Konsole wirklich ausreizten und dabei aber diesen Polygonlook von dem ganzen System so hervorragend rüberbrachten. Ich liebe die PS2 wirklich. Der Controller ist auch immer noch hervorragend. Ich habe ja das Design von der Konsole letztens auch schon in einem Beitrag auf dem Zweitkanal, in einem Meinungsbeitrag besprochen. Das ist die Quintessential 2000er Konsole. Das Schwarz mit diesem wunderbar designten PS2-Logo drauf, das in einem blau, also dunkel zu hellblauen Farbverlauf rübergeht. Das die geriffelte Oberfläche an der Seite, das Logo, was man je nachdem, ob man die Konsole hinstellt oder hinlegt, auch eine Tatsache, die PlayStation 2 damit gebracht hat, dass man das umdrehen konnte. Das war fantastisch mit dabei. Alles an dieser Konsole fühlt sich gut an. Die Haptik, sei es jetzt in Form des Controllers oder an der Konsole selber, das ist absolut fantastisch mit dabei. Und ich habe auch sehr viel gute Erinnerungen. Selbst iToy, so ein Kram, hat mir damals mega viel Spaß gemacht. Ich kann nicht singen. Ich bin scheiße in Karaoke, ich bin auch scheiße in SingStar, aber selbst ich hatte Bock mit Spaß mit SingStar und habe das dann auch mit Freunden öfter gespielt. Guitar Hero genau hat mich noch mehr in dieses ganze Rhythm-Game-Genre reingebracht, nachdem ich da mal mit Donkey Konga vielleicht so ein bisschen reingeschnuppert hatte. Ja, also PlayStation 2 wirklich ein System, was so einen enormen und vollkommen verdient. Das ist es wirklich. Da kann ich nicht sagen, das war schade, es war vielleicht schade, weil einfach dann Sony so arrogant wurde und die PS3 am Anfang in den Sand gesetzt hatte von den ganzen Aktionen her. Und das, die quasi unkaufbar war, die ersten anderthalb Jahre, bis mal wirklich gute Exklusivtitel rauskamen. Aber das kann ich dann, da können wir nochmal drüber gehen, wenn ich über die PlayStation 3 dann eben rede. Aber dieses System ist über jeden Zweifel erhaben. Also ich weiß nicht, ob man da, also ich glaube, wenn man die meisten Leute nach so einem Konsolen-Ranking fragt, wenn man so eine Tierlist macht von jetzt wirklich, was sind die besten Konsolen, und die, ich glaube, die PlayStation 2 könnte einfach nicht unter dem A-Tier landen. Also ich glaube, bei den meisten wird sie im S-Tier landen, wenn man sich die Spielebibliothek davon eben anguckt. Also sowohl, ne, man kann das aus einer, wenn man sich die Spielebibliothek ansieht, den kulturellen Einfluss davon, wie erfolgreich das Ding war, wie gut es verschiedene Aspekte gemacht hat. Selbst die Werbung war die beste davon. Holy shit, wir haben David Lynch Werbespots zum Start der PlayStation 2 bekommen mit diesem wirren PlayStation 2, the third place. So, danach haben sie wieder versucht, mit der PS3 weird zu werden. Dieses fucking Baby, keiner mochte es. Ich weiß bis heute nicht, was das sollte, weil man das einfach versucht hat, irgendwie zu kopieren. Aber nein, PlayStation 2, David Lynch einfach geholt. Boah, ich fahre auf ein Reh zu, aber das Auto prallt am Reh ab und wird daran verschmettert. Bluh. Geil, mega. PlayStation 2, bestes, ne, wie gesagt, GameCube in meinem Herzen. Aber wenn ihr mich so Waffe an den Kopf, was ist die beste Konsole? PlayStation fucking 2. Und jetzt könnt ihr gerne noch in die Kommentare schreiben, was ich vergessen habe, was ich falsch gesagt habe oder was ihr dafür eben auch Erfahrungen mit der Konsole habt. Ich glaube, da könnte man noch so viel über die ganzen Spiele und auch selbst in die Jahre nochmal reingehen und sagen, wie sich das so ein bisschen entwickelt hat, wie sich das im Kampf mit den anderen Konsolen entwickelt hat, was vielleicht so wichtige Spiele kamen, die nochmal den Erfolg davon gepusht haben. Aber für mich war das auf jeden Fall jetzt schon mal ein guter Einblick. Ich denke mal, eine halbe Stunde über eine Konsole zu reden, ist auf jeden Fall relativ in Ordnung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne Feedback da, weil ich werde dann in Zukunft, wie gesagt, das GameCube-Ding habe ich jetzt wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt schon aufgenommen. Das wird dann, wenn ihr das hier jetzt seht, wahrscheinlich ein paar Tage später auf dem Zweitkanal erscheinen. Und falls ihr das dort gesehen habt und hierher gekommen seid, richtig cool von euch. Danke für die Unterstützung, natürlich auch danke für die Unterstützung aller, die da sind. Aber für die zukünftigen Konsolen, weil ihr wollt, hey Björn, geh vielleicht besser damit ein bisschen drauf ein oder das war zu ausufernd oder zu lang oder das war der Aspekt, auf den ich eher da irgendwie was hören möchte zu. Lasst das gerne als Feedback da. Ich versuche das dann beim nächsten Mal mit einzubringen. Wahrscheinlich werde ich einfach jetzt die Xbox als nächstes machen, um die und danach die Dreamcast, um die Generation ein bisschen abzufrühstücken. Mit der Dreamcast ist es nur so, dass ich da relativ wenig eigene Erfahrung damit habe zur Zeit, als sie wirklich rauskam. Ich glaube, das einzige Mal, dass ich in Real Life eine Dreamcast gesehen habe, während sie aktiv verkauft wurde, war in einem Pro-Markt bei uns in Euskirchen. Da gab es eine Spielestation, wo, glaube ich, Ready to Rumble drauf war, soweit ich mich erinnern kann. Und ich wusste damals auch schon nicht, was ist das denn? Das ist so das. Und ich glaube, irgendeiner meiner Schulkameraden hatte eine Dreamcast, bei dem ich aber nie war. Ich glaube, er hatte nur mal davon erzählt, dass er eine Dreamcast hat. Und dann haben ihn zu Recht alle mit Steinen beworfen. Nicht aus der heutigen Sicht, weil Dreamcast ist cool, aber aus der damaligen Zeit war so, warum hast du kein GameCube? Warum hast du keine PlayStation 2? Ich glaube, selbst Xbox war damals bei uns. Ich meine, Deutschland, ne? Wir sind PlayStation-Nation und danach sind wir auf jeden Fall Nintendo. Das ist hier ein komisches Lager auf jeden Fall mit dabei. Ein sehr hartnäckiges und starkes und großes Lager. Aber es ist so PlayStation, Nintendo und dann irgendwie so hier ist Xbox und Sony, Sega, das ist mal drunter gekehrt. Außer, glaube ich, im Osten ist Sega deutlich beliebter als hier in Deutschland, glaube ich. Also alle Leute, die ich kenne, die mit Sega aufgewachsen sind, die kommen aus Berlin. So gefühlt. Ich weiß es nicht, ob das nur meine subjektive Wahrnehmung ist oder ob es da wirklich eine Begründung gibt, warum das vielleicht in gewissen anderen Regionen Sega hier beliebter war, aber ich kannte keine einzige Sau, die jemals eine Sega-Konsole besessen hatte und alle Leute, die ich darüber, oh ja, Sega war super und ich habe Game Gear gehabt und Mega Drive und Saturn und bla bla bla, die kommen alle aus Berlin. Ich weiß es nicht, was daran ist. Könnt ihr mir vielleicht erzählen, aber bevor ich jetzt noch weiter Stummsinn erzähle, vielen Dank für eure Unterstützung. Ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Tag. Schreibt mir eure Kommentare da und wir hören uns im nächsten Beitrag. Bis dann. Ciao.